HR Info. Politik.
Die Westküste tickt anders. In Kalifornien, Oregon und Washington, den drei Staaten an der Westküste der USA, hat die große Mehrheit Hillary Clinton und nicht Donald Trump gewählt. Die Westküste, hier sind Hollywood, Silicon Valley, Apple, Google, Facebook, Twitter und Microsoft. Und Wolfgang Stuflesser ist unser ARD-Korrespondent dort in Los Angeles. Er ist jetzt bei mir im Studio hier in Frankfurt. Hallo Wolfgang.
Hi, hallo.
Hallo. Etwas über eine Woche ist es jetzt her. Donald Trump ist zum neuen US-Präsidenten gewählt worden. Und wie alle Medien haben auch wir hier umfangreich darüber berichtet. Vorher, währenddessen und danach. Es war viel, viel Arbeit für unsere ARD-Hörfunk-Korrespondenten in den USA. Da haben wir welche in Washington, in New York und eben in Los Angeles, wo du bist. Sie haben hunderte, ich glaube sogar tausende Berichte, Live-Gespräche, Nachrichtenminuten und lange Features über diese Präsidentenwahl gemacht für alle ARD-Hörfunkwellen. Alle sind jetzt erstmal ein bisschen ausgelaugt und brauchen ein bisschen Erholung. Das haben mir manche Kollegen schon gesagt. Wolfgang, geht es dir auch so?
Also ein bisschen Abstand tut mir jetzt auch ganz gut. Als ich hierher geflogen bin, dachte ich so, ach, jetzt mal das alles hinter mir zu lassen, ist okay. Wobei es natürlich in Deutschland in den Medien ja auch rauf und runter läuft. Also ich entkomme dem ja nicht. Das andere ist natürlich, gerade weil ich in Kalifornien bin, habe ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, wie sehr betrifft mich dieser Präsident Trump eigentlich? Klar, beruflich, ich werde über ihn berichten. Wir waren auch schon am Wahltag und am Tag danach in Boyle Heights. Das ist der Stadtteil von Los Angeles, wo eben vorwiegend Latinos leben. Haben die Leute dort gefragt, habt ihr ihn gewählt? Was haltet ihr jetzt davon? Der will eine Mauer bauen. Was bedeutet das denn für euch und eure Familien womöglich? Andererseits ist natürlich Washington 5 Flugstunden Tausende von Kilometern entfernt, und von daher kann man sich schon überlegen, ein Staat wie Kalifornien, der, irgendwo genommen, gäbe es die G9, wäre Kalifornien das 9. Mitglied mit 40 Millionen Einwohnern, einer Wirtschaft, Stichwort Silicon Valley, Stichwort Hollywood, die ihresgleichen sucht. Es gibt sogar schon Tendenzen in den USA, dass Kalifornien sich womöglich selbstständig machen könnte. Also von daher ist schon die Frage, inwieweit dieser Präsident eine Rolle spielen wird im täglichen Leben. Da ist er wahrscheinlich sogar, so krass das klingt, für Deutschland wichtiger qua Außenpolitik, wo er natürlich auch viel Macht hat, eben am Drücker sitzt, der Atomwaffen, als in den USA. Klar, ein atomarer Krieg würde uns alle zunichte machen, völlig klar. Aber ich habe bei Obama erlebt, wie wenig Macht ein Präsident im eigenen Land haben kann, wenn es drauf ankommt. Wenn es darum geht, zum Beispiel eine Gesundheitsreform durchzusetzen. Der hatte ja in den letzten Monaten so sehr, auch beide Kammern des Parlaments, gegen sich, dass er noch nicht mal mehr den eigentlich frei gewordenen Posten im Supreme Court neu besetzen konnte. Nicht mal sein Kandidat wurde noch nicht mal angehört. Und sehr schnell kann also ein Präsident auch eben zur lahmen Ente werden. In 2 Jahren sind die nächsten Kongresswahlen in den USA, Zwischenwahlen. Wer weiß, wie lange ein Präsident Trump überhaupt am Ruder ist. Von daher, ich bin da so ein bisschen gerade mich selbst am Beruhigen, ich gebe es zu. Aber es ist auch ein bisschen deeskalierend. Ja, erstmal abwarten, und wer weiß, vielleicht wird er ja auch ein guter Präsident. Wir wissen es ja noch nicht.
Das wissen wir natürlich alles nicht. Er ist ja noch nicht mal Präsident, er ist ja noch nicht mal gewählt. Er wird ja jetzt erst im Dezember von dem Wahlmännergremium gewählt, und am 20. Januar übernimmt er dann das Amt von Obama. Aber mich würde trotzdem nochmal interessieren, der Ort, an dem du bist, an der Westküste, dort ist eben ganz anders gewählt worden im Schnitt. Über 60% in Kalifornien für Hillary Clinton. Donald Trump hatte dort offensichtlich keinerlei Chance, und man kümmert sich offenbar auch nicht so um ihn, so wie du das gerade ein bisschen erläutert hast. Aber warum ist das so? Warum ticken Kalifornien, Hollywood, Silicon Valley, Seattle, die Stadt von Bill Gates und Microsoft, der Staat Washington, Oregon, warum ticken die so anders?
Hat sicher historische Gründe. An den Küsten tickt man auch, glaube ich, in Deutschland vielleicht ein bisschen anders oder gerade in früherer Zeit. Das waren Gegenden, wo neue Menschen ins Land kamen. Wir haben eine hohe Einwandererquote in Kalifornien. Zum Beispiel sprechen in Kalifornien noch nicht mal 60% der Menschen Englisch als Muttersprache. Ein ganz hoher Anteil an Hispanics, an Latinos, natürlich auch Asiaten, die von den Philippinen oder anderen Ländern Asiens da reinkommen. Kalifornien ist natürlich auch das Land der Hippies, ist eben sehr...
Immer noch.
Ja, in der Tat. Ja. Also Steve Jobs zum Beispiel, den wir so als Apple-Gründer kennen, der war in seiner Jugend im Bagran in Indien, um sich erleuchten zu lassen. Also das zeigt so ein bisschen, wie weit das sozusagen auch noch ins Silicon Valley, in die Technikkultur mit reinspielt. San Francisco, klar, als die Hippie-Stadt, auch mit einer großen Kunstszene. Los Angeles mit seiner Filmindustrie. Hollywood ist natürlich auch traditionell eher, ich sag mal, nicht konservativ. Es gab ich bin ja Filmwissenschaftler von Haus aus, da lernt man, ja, in den 30er Jahren gab es den Hays Code, mit dem eben Washington oder die konservative Politik versucht hat, Hollywood so ein bisschen vor allen Dingen moralisch zu zensieren, dass auf einmal keine längeren Küsse auf dem Mund erlaubt waren, dass es keine rassenübergreifenden Ehen gab. Schwarz und Weiß durften nicht als Paare gezeigt werden. All das hat Hollywood sozusagen erdulden müssen aus Washington. Und in den 60er Jahren haben sie sich davon freigemacht und sind eben traditionell eher auf der linken, sozialliberalen, sage ich mal, Seite des politischen Spektrums. Und Kalifornien ist natürlich auch wirklich seit Jahrzehnten so. Also seit Ronald Reagan, der ja kalifornischer Gouverneur war vorher, der Republikaner war, seit der Präsident war und hinterher, hat im Grunde genommen, also als Reagan weg war, hat Kalifornien fast nicht mehr republikanisch gewählt. Also seit 92, muss man sich überlegen, ist jede Präsidentenwahl in Kalifornien stramm für den demokratischen Kandidaten ausgegangen.
Also du hast ja gerade schon erwähnt, diese Cal-Exit-Bewegung, die es ja jetzt wieder gibt, über die wir auch schon berichtet haben, über die ihr schon berichtet habt. Nach dem, was du jetzt so sagst, wie anders Kalifornien ist, diese Idee, dass Kalifornien aus den USA austreten soll, wofür jetzt auch Unterschriften gesammelt werden, wo es, glaube ich, schon 11.000 ehrenamtliche Mitarbeiter gibt, die sich dafür einsetzen wollen, so ähnlich wie Großbritannien eben aus der EU austreten will, ist das denn dann nur so eine übliche spinnerte Idee, die man natürlich öfter mal so aus den USA hört? Oder steckt da vielleicht ein ernsterer Hintergrund hinter? Könnte da wirklich was draus werden?
Also ich bin nach diesen Wahlen und den ganzen falschen Prognosen und Umfragen sehr vorsichtig geworden, irgendeine Prognose abzutreffen. Ist vielleicht auch ganz gut, ein bisschen Bescheidenheit da zu üben als Journalist. Ich denke aber nach allem, was wie ich die Leute vor Ort erlebe, ich bin ja auch viel im Silicon Valley zum Beispiel unterwegs, wir berichten da viel. Nein, ich glaube nicht, dass Kalifornien jetzt in den nächsten Monaten sozusagen den Aufstand probt. Dafür haben sie auch zu viel von den USA. Also gerade die großen Firmen, du hast schon angesprochen, wie zum Beispiel Apple, wie zum Beispiel Facebook oder auch eBay, die natürlich von starken Wirtschaftswegen, von wirtschaftlichen Verträgen profitieren, die ihre Waren aus Asien importieren wollen oder ihre iPhones, was auch immer es ist, und dann in die USA. Also die Vorstellung, dass sozusagen Kalifornien in die USA iPhones exportiert oder so, das ist, glaube ich, nicht wirklich denkbar. Ja? Und genauso sieht es natürlich auch mit Hollywood aus. Ich glaube, das ist jetzt auch so ein bisschen die Emotionen, die nach der Wahl hochschlagen. Ich habe das ja auch erlebt, wie ich habe am Tag nach der Wahl mein Kind in den Kindergarten gebracht und das andere in die Grundschule, wie manche andere Väter und Mütter richtig gehend verkatert aussahen. Und nicht, weil sie so viel gefeiert hatten. Ne? Also die waren wirklich zerknittert, zerfurcht im Gesicht. Weil natürlich, wenn man in so einem, ja, in so einer fast Enklave lebt mittlerweile, was die starke demokratische Vorherrschaft angeht, ist das natürlich erstmal ein Schock, wenn dann der andere Kandidat gewinnt, zumal wenn es ein solcher ist. Wir müssen natürlich auch sehen, der Popular Vote, also wenn wir wirklich die Zahl der Stimmen sehen, ging klar für Hillary Clinton aus. Das Wahlsystem ist ein anderes und da sollte man auch jetzt nicht dran wackeln.
Also du meinst jetzt USA-weit, nicht nur in Kalifornien.
Ganz genau. Ja. Also in den USA haben mehr Menschen für Hillary Clinton als Präsidentin gestimmt als für Donald Trump. Weil das aber nachher nach Staaten aufgeteilt wird und ein Staat immer nach dieser Winner takes all, also der Gewinner kriegt alle Stimmenregeln, sozusagen ein bisschen stärker immer den Gewinner bevorzugt, ist es am Ende so, dass eben Donald Trump, der mehr Staaten für sich entschieden hat und auch noch Staaten, die zum Teil dann eben stärker von der Bevölkerungsstruktur sind, dass er eben am Ende die Mehrheit der Wahlleute Stimmen hat. Das heißt aber umgekehrt auch, ich glaube, die Kalifornier warten jetzt auch erstmal ab. Was du schon gesagt hast, er ist noch nicht gewählt. Nach allem, was wir im Moment sehen, kann es in beide Richtungen ausgehen. Es gab jetzt zum Beispiel diese Rede, mit der Donald Trump seine Wahl akzeptiert hat. Die war erstaunlich konziliant. Da hat er sich fast schon präsidential gegeben. Er hat sich positiv über die Clintons geäußert, positiv über Obama geäußert. Das wäre ihm vor dem Ende des Wahlkampfs nicht über die Lippen gegangen. Ich habe jetzt schon Theorien gehört über die zwei Trumps. Das eine der Wahlkämpfer und das andere der Präsident Trump. Ich glaube, ehrlich gesagt, er weiß es im Moment selbst noch nicht, was für eine Art Präsident er werden wird. Warten wir mal den 20. Januar und zumindest die 100 Tage danach ab, was er dann angehen wird. Und dann können wir das nochmal bewerten.
Warten wir das nochmal ab. Aber lass uns nochmal über diese Hightech-Giganten, über die du ja auch schon gesprochen hast, also Google, Facebook, Twitter, Apple reden. Wie sehen die denn diese Entwicklung? Wie sehen die das, was sich gerade in den USA tut, diesen Präsidenten Trump? Denn was ich ja schon gehört habe, ist, dass fast alle, außer einem gewissen Peter Thiel, ein einziger Investor aus dem Silicon Valley, der Trump unterstützt hat, waren ja alle gegen ihn und für Hillary Clinton.
Ja, ich glaube, es ist ein Faktor von 1 zu 30 oder so, wenn man die Spenden ansieht, wie viel die für die Clinton-Kampagne gespendet haben und wie viel für Trump. Ja, es ist so, dass die großen Silicon Valley-Firmen natürlich weltweit aufgestellt sind und deswegen auch von weltweiten Wirtschaftsbeziehungen profitieren. Und Donald Trumps Wirtschaftspolitik ist ja eine des Isolationismus. Er will ja im Grunde genommen, hat wörtlich gesagt, er möchte, dass Apple seine Computer, die iPhones hat er nicht angesprochen, obwohl die deutlich wichtiger sind, bitteschön in den USA produziert.
Was würde das dann kosten?
Ja, das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, gar nicht vorstellbar. Zumal Tim Cook, der Apple-Chef, sagt, in den USA fehlen uns mittlerweile die Facharbeiter, die das könnten, die es in China aber zum Beispiel gibt. Man kann da natürlich durch Steuern und so weiter regulieren, aber letztlich kann auch ein Präsident Trump natürlich einer Firma wie Apple nicht wirklich vorschreiben, was sie zu tun haben, zumindest nur in Ansätzen, ja. Und diese Firmen setzen natürlich auch ganz stark, Stichwort Einwanderungsstaat Kalifornien, auf Arbeiter oder Programmierer in dem Fall aus dem Ausland, die da hinkommen. Bis hin dazu, dass zum Beispiel der Google-Chef Sundar Pichai aus Indien stammt, ja. Oder Microsoft-Chef Satya Nadella ist genauso aus Indien. Sergey Brin, der eine Google-Gründer, dessen Vater waren russische Juden. Jeff Bezos stammt aus einer Einwandererfamilie, Amazon-Chef. Das heißt, wir haben da eine sehr starke auch ja, Einwandererkultur. Und wenn dann einer kommt wie Donald Trump, der eben sagt, ich mache eine Mauer Richtung Mexiko und ich möchte, dass quasi America great again, also Amerika wieder großartig wird, aber bitteschön für sich alleine. Das klappt vielleicht für sein Immobilienbusiness, wenn er irgendwelche Hotels oder selbst da oder irgendwelche Golfkurse, Golfplätze eröffnet. Aber für weltweit operierende Unternehmen wie Facebook, die 1,8 Milliarden Kunden in aller Welt haben, die könnten auf rein den amerikanischen Markt beschränkt gar nicht so agieren. Das ist für die, übrigens Hollywood natürlich genauso. Ja? Also auch die brauchen einen weltweiten Markt. Hollywood hat mittlerweile ganz, ganz enge Geschäftsbeziehungen zu China, wo Donald Trump sagt, ja, mit denen will er mal jetzt quasi richtig Tacheles reden. Mhm. Da pfeifen ihm natürlich die Hollywood-Studio-Bosse eins, weil die sind da schon viel eine Ecke weiter und sagen, wir können mit China kooperieren, können chinesisches Geld nehmen, um amerikanische Firmen zu produzieren und ähnliches. Da ist sozusagen die Weltwirtschaft globalisierter schon, als es Donald Trump mit seiner Politik ist.
Und doch gibt es ja die, ich glaube, das ist mehr als nur eine Theorie, die Aussage, dass Facebook, Twitter, YouTube und so weiter doch möglicherweise entscheidend zu Trumps Wahlsieg beigetragen haben könnten. Das ist ja der Vorwurf. Donald Trump war sehr präsent auf Twitter. Er hat mit seinen Tweets immer wieder für Aufsehen gesorgt, möglicherweise auch dafür für größere Beliebtheit und dafür, dass er dann Wählerstimmen bekommen hat. Ist es nicht umgekehrt so, dass diese sozialen Netzwerke ideal für solche Populisten wie Donald Trump sind und dass dann diese sozialen Netzwerke vielleicht sogar gegen ihren Willen, wie du gerade dargelegt hast, zu seinem Sieg beigetragen haben?
Sicher auch. Also zum einen, Donald Trump ist ein Meister des Twitter Tweetens, das Benutzens von Twitter. Ich habe das ja auch natürlich im Wahlkampf viel verfolgt. Bei Hillary Clinton war der Twitter-Feed, also was so von ihr kam, das meiste war sichtlich nicht von ihr. Das waren wunderbar nette, kurz formulierte Pressemitteilungen, manchmal noch ein Bild von irgendwelchen Clinton-Unterstützern, die sie mit großen, erwartungsvollen Augen angucken. Alles nett, aber sehr unpersönlich. Donald Trump war rau, ungehobelt, aber sichtlich er selbst. Es passte zu ihm und man konnte sogar teilweise gucken, dass das wohl von seinem Handy stammte, nämlich dann, wenn es von einem Android-Gerät war. Die Experten im Netz haben das sehr schnell rausgekriegt. Mhm. Wenn es von einem iPhone kam, war es offenbar sein Team und dann war es auch deutlich weichgespült. Wenn es von einem Android-Smartphone kam, dann war es Donald Trump selber. Und dann kamen wirklich solche Sachen hingerotzt, dass man merkte, es ist sozusagen der Boss, der spricht. Es gibt einen Experten in den USA, der hat das sehr schön zusammengefasst, wie ich fand. Der sagte, so wie Ronald Reagan in den 80er Jahren als Hollywood-Star mit seiner charismatischen Art das Fernsehen benutzt hat mit seinen Reden, mit sonorer Stimme, sich quasi in die Wohnzimmer hinein projiziert hat und dort als Landesvater aufgetreten hat, dass das Fernsehen genutzt hat, um Amerika zu einen. Hinter seiner Figur oder vor seiner Figur. So hat Donald Trump es geschafft, die digitalen Medien zu benutzen, um Amerika zu spalten, um eben diesen Spaltpilz zu säen und denen, die hinten runtergefallen sind, eben, was wir immer sagen, seine Stammwählerschaft, die weißen, nicht ganz so gut ausgebildeten Männer, die nicht so reich sind, die durch die Globalisierung verloren oder sich als Globalisierungsverlierer fühlen, denen zu sagen, ihr habt auch eine Stimme und versammelt euch hinter mir. Und insofern stimme ich dir völlig zu. Die sozialen Medien haben ein großes Potenzial, diese Gegenkultur zur bestehenden politischen Klasse groß zu machen. Es gibt ja Leute, die sagen, Donald Trump ist der erste unabhängige Kandidat, der ins Weiße Haus einzieht, weil er im Grunde auch gegen die Republikanische Partei Politik gemacht hat. Nicht nur gegen die Demokraten. Er ist zwar auf dem republikanischen Ticket gefahren, war aber eigentlich kein echter republikanischer Kandidat. Man muss aber auch sehen, dass die klassischen Medien durchaus einen Anteil daran hatten, dass Donald Trump so groß geworden ist.
HR Info. Politik.
Die Präsidentenwahl in den USA ist etwas über eine Woche vorbei und darüber spreche ich mit Wolfgang Stuflesser. unserem Korrespondenten in Los Angeles, der derzeit in Deutschland zu Besuch ist. Es gibt ja auch diesen Vorwurf, dass man sagt, Trump auf Twitter war nur deshalb eine Macht, weil danach, wenn er dann getwittert hat, die konventionellen Medien, also Fernsehen und Nachrichten, darüber berichtet haben. Ist das das, was du jetzt gerade sagen
könntest? Genau, wir natürlich auch. Ich meine, ich habe auch Beiträge gemacht, in denen ich Donald Trumps Tweets zitiert habe und sie damit nochmal, jetzt in Deutschland gibt es nicht so viele Trump-Wähler oder nicht so viele, bei denen das relevant gewesen wäre. Aber klar, natürlich, weil es seine eigene Stimme war, waren das wie O-Töne von ihm, die wir im Radio oder im Fernsehen gerne verwenden. Und CNNs, also zum einen, muss vielleicht früher noch ansetzen, zum einen war Donald Trump schon bevor er kandidiert hat als Präsident, war er ein Fernsehstar. Er hatte diese Reality-TV-Sendung, wo er als Wirtschaftsboss eben aufgetreten ist. Das wäre wie wenn in Deutschland Dieter Bohlen antritt. Selbst wenn Dieter Bohlen jetzt Twitter, ich möchte nicht die beiden politisch vergleichen, ja, aber von der Medienmacht her, wenn Dieter Bohlen jetzt Twitter benutzen würde, dann hätte er schon deswegen gleich sehr viele Follower, auch auf Facebook und so, weil die Leute ihn von RTL kennen, von Deutschland sucht den Superstar.
Aber der nicht würde, als Politiker.
Genau, der würde nicht bei Null anfangen. Und CNN hat zum Beispiel gerade im Vorwahlkampf Reden von Donald Trump, Wahlkampfreden, in voller Länge, 1:1, unkommentiert im Fernsehen übertragen. Das wäre in Deutschland, glaube ich, hoffe ich zumindest, unvorstellbar, das Ganze nicht journalistisch einzuordnen, egal welcher Kandidat das ist. Mittlerweile sagt der CNN-Chef auch, da haben wir Mist gebaut, das hätten wir nicht tun sollen. Aber es hat halt Quote gebracht. Dieser Mann hat auch natürlich mit dem Fernsehen eine Art, ist eine Symbiose eingegangen. Er hat ihnen Quote gebracht und sie haben ihm natürlich neue Wähler beschert.
Du sagtest jetzt gerade, die traditionellen Medien haben Fehler eingeräumt, CNN zum Beispiel. Aber ist es nicht auch so, dass diese traditionellen Medien, das Fernsehen, auch die Zeitung immer parteiischer werden? Etwas, was bei uns ja noch relativ undenkbar ist, auch wenn wir manchmal den Vorwurf der Lügenpresse bekommen. Es gibt ja in den USA ein Phänomen, das man in Deutschland, glaube ich, immer noch sehr abstrus findet. Zum Beispiel solche Sender wie Fox TV, die also wirklich eindeutig rechtspopulistisch, fast rechtsextremistisch teilweise von ihren Inhalten sind und vielleicht auf der anderen Seite auch. Ist das nicht auch eine Veränderung, die vielleicht parallel auch gegangen ist mit der Entwicklung der sozialen Netzwerke?
Ja, im Grunde ist es eine Verspartung des gesamten Mediensystems. Also von der linken Seite, von der demokratischen Seite her, Demokraten als links zu bezeichnen, ist schon sehr vereinfacht, aber von der demokratischen Seite her ist es MSNBC zum Beispiel, die genauso stramm alles toll finden, was Obama macht und alles schrecklich finden, was von republikanischer Seite kommt. Beide Sender, fällt mir sehr schwer, das beides zu gucken, weil ich eben das Gefühl habe, hier will mir jemand eine Meinung verkaufen und nicht Nachrichten. Das macht es natürlich einfach, die Welt zu gucken. Wir sprechen immer von dieser Filterbubble, von dieser Meinungsblase, in der wir uns befinden. Natürlich ist es schön, wenn ich sozusagen Republikaner bin, Fox News einzuschalten. Da fühle ich mich immer bestätigt. Mein Weltbild wird sozusagen weiter transportiert. Die Demokraten sind alle schlecht. Klimawandel ist in Wirklichkeit nur eine Erfindung. Ich kann weiterhin schön mein Wasser verbrauchen in Kalifornien, wo eigentlich Dürre ist. Das macht es, glaube ich, angenehm, diese Sender zu gucken. Das andere ist, dass, glaube ich, die sozialen Medien das noch verstärken und im Gegensatz zu den klassischen Fernseh- und Radiosendern, da, glaube ich, noch weniger eine Rolle spielt, ob das, was da passiert, wirklich tatsächlich so ist. Wir sprechen immer von diesem postfaktischen Wahlkampf oder postfaktischer Politik, auf gut Deutsch Lügen, ja, also dass da Politiker etwas behaupten und es ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich der Wahrheit entspricht, was bei Donald Trump ja nachweislich so war. Es gibt eine Untersuchung von 170 seiner Aussagen, die unter die Fakt gecheckt wurden, wie man in den USA sagt, also auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft, waren 70% nicht richtig. Und dann kommen natürlich solche Geschichten, dass ich zum Beispiel auch auf Facebook gelesen habe, Hillary Clinton und Bill Clinton kaufen sich ein Haus auf den Malediven für $200 Millionen. So und so viel Likes auf Facebook oder so und so oft weitergeteilt, geshared. Und dann denke ich mir, oh, tatsächlich? Also ich gucke dann nochmal nach, ob das stimmt. Es stimmt nicht, das ist eine Falschmeldung. Aber viele andere gucken das vielleicht nicht nach, teilen es. Und auf einmal kriegen auch Falschmeldungen eine unglaubliche Meinungsmacht auf Facebook. Und deswegen glaube ich auch diese Vorwürfe gegenüber Facebook und anderen, dass sie diese Wahl auch beeinflusst hätten.
Da hat sich ja Mark Zuckerberg auch schon auf Facebook selber über seinen Account auch zu geäußert. Und ich glaube, er hat ein bisschen herumgeeiert, weil er hat gesagt, ja, das stimmt, es gibt Fake News, wir bemühen uns, das auszuschließen. 99% aller News sind ja gar nicht Fake News, nur weniger als 1%, aber die können das ja auch ausgemacht haben. Ne? Die haben sich dann verbreitet.
Ich fand das auch ein bisschen postfaktisch, was Mark Zuckerberg da gesagt hat, weil es gibt natürlich auch Untersuchungen, wonach das anders ist. Also dass zum Beispiel in einem Facebook-Stream, den man sich vorstellen könnte, den ein Trump-Anhänger liest, der eher konservativ geprägt ist von den Medien, denen ich folge, dass da 38% falsche News, also Hoaxes und sowas drin waren. Bei den Demokraten war es 19%, das ist ein deutliches Ungleichgewicht. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn dann Facebook mit seinen Milliarden von Posts jeden Tag auf einmal ein Gewicht in die falsche Richtung bekommt. Dafür gab es viel Ärger, wobei mir, das müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden, auch nicht ganz klar ist, was Facebook hätte tun sollen dagegen. Also das sind so viele Nachrichten, die da gepostet werden, ich glaube, das ist mit einer Menschenmacht gar nicht mehr machbar. Im Gegenteil, es war sogar so, als Facebook noch ein Redaktionsteam beschäftigt hat, um die sogenannten Trending Topics, also das, was quasi nach oben gespült wird bei Facebook, nach dem Motto, darüber diskutieren die Leute jetzt gerade, das kriege ich als Facebook-Nutzer in den USA angezeigt, dass es da eben den Vorwurf gab, dass die verstärkt gegen die Republikaner gerichtet seien, dass da republikanische Inhalte ausgesortiert worden seien. Daraufhin hat Facebook dieses Team entlassen, hat das Ganze automatisiert mit dem Ergebnis, dass eben viele Fake News hochkamen. Ich sehe sogar als unsere Aufgabe als Journalisten künftig zum Teil nicht nur eben zu berichten, was wir draußen sehen, sondern vielleicht auch auf Facebook zu gehen und zu gucken, was ist denn da gerade, was wird da gerade gepostet? Wie können wir das vielleicht eben unsere eigene Faktencheckmaschine anwerfen und sagen, dieser Artikel stimmt übrigens nicht oder dieser Artikel stimmt. Das kann auch nochmal eine journalistische Aufgabe sein. Mhm. Nicht, dass ich die Leute bevormunden will, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass eben Facebook-Nutzer besser mit Facebook umgehen können und sagen können, oh, das sehe ich mal lieber mit Vorsicht, was ich da gelesen habe, denn ich sehe hier einen anderen Beitrag von einem journalistischen Portal wie meinetwegen Tagesschau oder HR Info, der eben sagt, Vorsicht, das könnte sein, dass es nicht stimmt.
Was ich noch ganz kurz zum Schluss ansprechen möchte, weil das ja auch ein Vorwurf gerade immer an uns Journalisten war, in den USA wie auch bei uns, haben die Journalisten in beiden Ländern es verabsäumt, in den USA zum Beispiel über die Probleme der abgehängten weißen Unterschicht, von der du ja auch schon sprachst, zu berichten, die ja offensichtlich überdurchschnittlich Trump gewählt haben und zu seinem Wahlsieg beigetragen haben. Ist das ein Versäumnis?
Das ist schwer zu sagen für mich. Da müsste man, glaube ich, wirklich eine Inhaltsanalyse betreiben, also wirklich publizistische Mittel anwenden und mal gucken, Tausende von Artikeln und Beiträgen etc. zu untersuchen. Ich habe den Eindruck, dass ja, es wurde darüber berichtet, aber nur für den jeweiligen Zirkel. Also es ist eben wirklich diese Filterblase. Wenn ich Fox News einschalte, sehe ich durchaus sowas. Wenn ich Breitbart, das wäre so nochmal extremer, online lese, dann kriege ich diese Themen mit. Auf MSNBC oder CNN vielleicht nicht ganz so sehr. Von daher glaube ich schon, dass auch wir als Journalisten uns nochmal in die eigene Nase fassen müssen. Also ich war zum Beispiel eben mehrmals bei Hispanics, habe mit denen gesprochen, habe auch festgestellt, dass zum Beispiel viele von denen auf einer ganz naiven Weise fast sagen, eine Frau als Präsident kann ich mir nicht vorstellen. Da kommt so ein bisschen Chauvi-Macho-Kultur vielleicht auch über das Latino-mäßige rein. Ich spreche jetzt sehr in Klischees, aber so versuche ich es mir zu erklären. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir als Journalisten vielleicht noch differenzierter werden, müssen noch mehr auf Leute zugehen, müssen sie fragen, was betrifft euch. Das heißt nicht, dass am Ende ein anderer Wahlausgang rauskäme. Das wäre auch nicht unsere journalistische Aufgabe. Aber ja, ihnen eine Stimme geben und zu sagen, das sind Probleme, die die Leute betreffen, das mit Sicherheit, das ist auch unsere Aufgabe als Journalisten.
Ein Appell an uns alle, gerade eben an uns Journalisten, da haben wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch viel drüber zu reflektieren, zu diskutieren und auch zu lernen daraus. Donald Trump, das Silicon Valley, die Zukunft unserer Medien und unserer Politik. Es scheint sich sehr vieles zu tun, radikal zu verändern. Es war ein sehr interessantes Gespräch, finde ich. Wolfgang Stuflesser, unser Korrespondent in Los Angeles, im Gespräch in HR Info Politik. Vielen Dank.
Gerne.
Sie können diese Sendung nachhören auf hrinforadio.de und hier auch als Podcast herunterladen. Mein Name ist Christoph Keppeler.